Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an Niklas, der vom anderen Ende der Welt zugeschaltet ist und euch unsere Gäste vorstellen darf.
Ja, hallo zurück. Mal sehen, ob wir dieses Jahr mal noch eine Folge schaffen, wo du mich wieder in Berlin anmoderieren kannst. Ich bin jetzt gerade in Thailand im Urlaub. Ich habe gerade schon gehört, einer unserer Podcast-Gäste, der ist auch gerade im Urlaub. Da kannst du gleich noch mal was zu sagen. Yannick und Niklas sind uns heute zugeschalten. Wir kümmern uns ja in unserem Podcast immer für innovative Lösungen für komplexe Probleme. Und ich glaube, heute haben wir ein Thema, was sehr viele Immobilieninvestoren sehr stark beschäftigt, wenn es denn so eintritt. Was genau macht ihr beide denn und welche Lösungen bietet ihr dem ein oder anderen Immobilieninvestor?
Ja, würde ich mal anfangen. Ja, liebe Grüße von der Côte d'Azur aus Cannes. Ich befinde mich ebenfalls wie Niklas im Urlaub. Ja, mein Name ist Yannick Noah Gretke. Ich bin der Vertriebsleiter bei der P&N Kanaltechnik. Und wir behandeln so ein Thema, was, glaube ich, jeder kennt, was halt jeder hasst. Und zwar das Thema Stranksanierung. Und wir machen das tatsächlich ein bisschen anders als alle anderen. Deswegen sind wir, glaube ich, auch heute hier zu Gast, wenn es um innovative Lösungen halt gibt. Aber wie wir das genau machen, würde ich einfach mal an Niklas abgeben.
Ja. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Niklas Hippler. Ich bin hier bei der P&N Kanaltechnik als Operateurmanager eingesetzt. Ich komme aus dem praktischen Bezug zu dem, was wir machen und bin jetzt sozusagen ins Büro mit reingerutscht und mache da ein bisschen Projektsteuerung mit, betreue unsere Monteure und mache auch Kundenservice, wenn es da irgendwie technische Fragen gibt zu dem Produkt, was wir machen, weil es natürlich doch schon, kann man schon sagen, ein Nischenprodukt ist. Es ist ja so, in vielen Immobilien aufgrund der Brandschutzverordnung in Deutschland sind nun mal gusseiserne Rohre verbaut. Und da liegt eigentlich unser Steckenpferd in einer modernen und innovativen Art und Weise, diese Rohre grabenlos zu sanieren. Grabenlos, das hört sich jetzt an, als ob man irgendwo draußen ist, aber dem ist nicht so. Und zwar sanieren wir Abwasser- und Regenwasserleitungen vollumfänglich und bilden ein komplett neues Rohr im alten Rohr. Und das Ganze halt ohne Decken aufzustemmen, Wände aufzureißen, also in geschlossener Bauweise sozusagen.
Wie kommt man da drauf, dass das eigene Lebenswerk sein sollte? Also wie ist so ein bisschen die Entwicklung der Firma? Woraus ist das entstanden? Ist das eure eigene Idee? Ist die in oder diese Technologie, kommt die aus dem Ausland drüber geschwappt? Nehmt uns da gerne mal mit rein.
Also P&N Kanaltechnik gibt es seit 2019. Da haben wir gegründet und sind zwei Geschäftsführer gewesen. Und der eine Geschäftsführer war vorher in der Schweiz und hatte schon Berührungspunkte mit dieser Technik. Grundsätzlich das Verfahren, das kommt aus Schweden oder generell in Skandinavien, hat das schon seine Wurzeln. Und da machen die das schon Ewigkeiten. Aber in Deutschland gilt es natürlich viel Aufsichtsbehörden, Reglementierungen und so weiter und so fort. Und irgendwann später kam natürlich auch dann die jeweilige Zulassung für das Produkt. Also eben in Schweden haben die das 10, 15, 20, 30 Jahre schon gemacht. Und in Deutschland hat man das dann halt mit der Zulassung sozusagen übernommen.
Wie kann ich mir denn das vom Umfang her vorstellen? Also ich kenne das ja jetzt von vielen Immobilieninvestoren. Man muss dann alles öffnen, alle Rohre erneuern. Wie kann ich mir denn das jetzt vom Verfahren her vorstellen? Also wie vereinfacht ihr das Ganze? Wie ist das vielleicht auch mit einem Mieter? Also kann er drin bleiben? Muss er trotzdem raus? Wie kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also Das ist halt genau der Punkt, den du halt sagst. Ne? Du hast halt beim Thema Strangsanierung halt eigentlich so dieses typische Beispiel von, ich reiß halt alles auf, ich muss im schlimmsten Fall halt Mieter ausquartieren, ich muss alle Stränge halt tauschen. Und du hast die ganzen Gewerke, die als Rattenschwanz halt mit dranhängen, sei es der Trockenbauer, sei es der Fliesenleger, sei es im schlimmsten Fall der Lüftungsbauer. Alles, was da halt mit dazukommt, das passiert bei uns halt nicht. Und wie kannst du dir das grob halt vorstellen? Wir fahren in der Regel, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, oben über die Dachrinnenlüftung am liebsten halt rein, erstmal mit einer Kamera und schauen uns wirklich erstmal den Hauptstrang an und halt die jeweiligen Zugänge, um uns erstmal ein Bild halt davon zu verschaffen, wie sieht das Ganze im Großen und Ganzen halt aus. Haben wir größere Anhaftungen, haben wir vielleicht auch größere Verletzungen halt im Strang, wo wir vielleicht mit anderen Methoden halt arbeiten müssen. Ist unsere Methode überhaupt dann halt anwendbar? In den meisten Fällen ja. Aber es gibt natürlich halt auch Sondersachen, wo wir dann halt auch mal gucken müssen, oh, wie kriegen wir das gelöst. Im zweiten Gang gehen wir dann mit einem Gerät durch. Das kann vielleicht auch Niklas gleich nochmal genauer erklären, weil der als Monteur bei uns in der Firma halt wirklich live dort vor Ort an der Baustelle war. Gehen wir mit einem Gerät halt durch. Das nennen wir halt in unserem Sprachgebrauch halt Fixer. Dort hast du vorne halt verschiedene Aufsätze wie Schleifmittel, verschiedene Kettenaufsätze, wo du dann halt einfach das Rohr halt frei fräst in dem Sinne und halt frei schleifst, um halt gewisse Anhaftungen oder um halt die Anhaftungen halt rauszuholen und auch das Rohr erstmal komplett zu säubern und zu reinigen. Und im Nachgang gehen wir dann mit einer Sprühdüse halt durch, in einem Sprühschleuderverfahren und sprühen dort einen Harzgemisch halt ein mit 20% Glasfaseranteil, wo wir dann halt einfach den Strang dann halt einfach komplett nachsprühen, einmal den Hauptstrang und dann müssen wir halt über die jeweiligen Zugänge halt in den Wohnungen, in den Bädern halt die Waschtische, die Toiletten halt abnehmen und dann halt auch die jeweiligen Zugänge halt sprühen.
Jetzt danke erstmal für die technische Erklärung. Mich würde massiv interessieren, wer gehört denn primär zu eurem Kernklientel? Was für Vorteile bringt dieses Verfahren mit sich und wo sind vielleicht auch die Limitationen? Also bis wohin ist das Ganze anwendbar?
Grundsätzlich, das Kernklientel ist natürlich der große Bestandshalter der Wohnungsgenossenschaftenblock. Hotels machen wir viel, Krankenhäuser ist immer ein total spannendes Thema. Gerade da, wo halt sehr, sehr viel, sag ich mal, Immobilienbestand halt herrscht, wo sich aber halt ja die Zielgruppe es sich nicht leisten kann, wir quartieren jetzt alle Hotelgäste aus, wir sperren jetzt alle Hotelzimmer, wir schließen jetzt eine komplette Krankenhausabteilung, im schlimmsten Fall ein OP. Gerade das sind halt für uns Gebäude, wo wir natürlich halt ein sehr, sehr dankbares Feedback halt von unseren Kunden halt bekommen, wo die halt sagen, hey, auf Deutsch gesagt, ihr habt uns da halt massiv den Punkt gerettet.
Ja, vielleicht Niklas auch nochmal so in deine Richtung vom Baulichen, wenn du jetzt solche Maßnahmen vor Ort auch noch stärker begleitet hast in der Vergangenheit. Ich persönlich, beziehungsweise auch die Projekte, die du maßgeblich begleitest, Alex, sind ja viel auch in Ostdeutschland. Da haben wir ja diverse verschiedene Gebäudetypen vom Altbau, wie zum Beispiel in der Dresdner Innenstadt, aber natürlich auch sehr, sehr viele Plattenbauten. Wie ist da eure Erfahrung? Gibt es da große Aufwands- und Preisunterschiede? Habt ihr bestimmte Gebäudetypen, wo ihr sagt, da ist es deutlich besser oder schlechter umsetzbar? Oder ist es eigentlich von der Sache her egal in der Umsetzung?
In der Umsetzung an sich ist es eigentlich egal, weil dieses Spraycoating oder Sprühschleuderverfahren, was wir eben umsetzen, ist endlich zum Stand der jetzigen Zeit das mobilste Sanierungsverfahren in der Kanalsanierung, was es eigentlich so auf dem Markt gibt. Also Grenzen oder irgendwie Reglementierungen sind da nicht in der Ausführung gesetzt. Also wir können, in der Zulassung steht von DN40 bis DN250 und das deckt eigentlich alles an konventionellen Rohrgrößen ab, die so im Gebäude und auch außerhalb sind. Und das können wir halt nach der Zulassung her sanieren. Also da gibt es jetzt nicht, dass wir sagen können, okay, ein Krankenhaus ist besser als ein Hotel oder ein Hotel ist einfacher zu sanieren als ein Mehrfamilienhaus. Das ist immer sehr individuell und das muss man sich im Vorhinein in der Projektplanung oder Steuerung dann anschauen. Und ja, das geht man dann gemeinsam einfach durch. Aber grundsätzlich ist eigentlich alles machbar.
Kosten werden ja stets individuell kalkuliert, aber nur um da mal so ein Gefühl zu bekommen, vielleicht für so ein Mehrfamilienhaus mit ein paar Parteien oder eben für so ein Krankenhaus oder Hotel. Was sind da so die Kosten, die dabei entstehen? Was ist die Einsparung gegenüber anderen konventionellen Methoden ungefähr? Prozentual vielleicht?
Und also das war schon richtig gesagt, es ist natürlich sehr individuell. Ne? Es kommt auf verschiedene Faktoren drauf an, wie es fängt an bei einer Baustelleneinrichtung. Was ist das für ein Objekt? Welche Größe hat das? Wie lang gilt es einfach diese Baumaßnahme zu kalkulieren? Dann, wie stark sind die Rohre schon korridiert? Gibt es Sonderschäden? Wie lang sind die Haltungen? Also da zählen wirklich endlos Faktoren ein. Aber wir können auf alle Fälle sagen, dass wir unterm Strich immer 30-50% günstiger sind im Vergleich zur offenen Bauweise. Also wenn man jetzt händisch die Rohre austauschen würde, man muss natürlich sehen, das Material, Gewerksanbindungen, Ausfallzeiten in den sensiblen Bereichen und. Also da summieren sich sämtliche Faktoren dann schon zusammen. Und da sind wir aufgrund der Schnelligkeit und der geringen Invasierung in die Bausubstanz sind wir schon 30-50% in der Regel günstiger als zur konventionellen Bauweise.
Jetzt sind ja unsere Zuhörenden deutschlandweit aktiv, haben viele auch eigene Immobilien, vielleicht auch Mehrfamilienhäuser. Wo seid ihr denn aktiv? Also in welchen Bereichen in Deutschland? Gibt es bestimmte Bereiche, wo ihr den Hauptschwerpunkt habt? Wie sieht es aktuell bei euch aus?
Tatsächlich deutschlandweit. Also wir agieren so zentralmäßig halt von Dresden aus in Groß-Rohrsdorf, haben unsere Standorte mittlerweile in Berlin, in Hamburg entwickelt, sind jetzt gerade dran, halt noch weitere Standorte halt zu entwickeln in Deutschland, aber egal, wo die Immobilie ist, wir arbeiten in Deutschland.
Wie muss man sich so ein Arbeitsalltag vorstellen. Jetzt haben wir das Glück, dass ihr heute zu zweit hier seid. Das heißt, vielleicht mal von jedem von euch. Was macht ihr so nach dem Antritt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, grundsätzlich, ja, ich glaube, Vertriebsleiter ist da nicht so spannend, glaube ich, wie der Job, den Niklas halt hat. Weil, ja, bei mir sagt es ja schon der Name, worum es geht. Bei uns geht es uns um Vertrieb in dem Sinne. Wie expandieren wir das Ganze? Wie kriegen wir die Prozesse irgendwie smarter hin? Ich glaube, als ich hier angefangen habe, hatten wir so die ganz, ganz große Hürde. Wir hatten halt Bauleiter, die halt Vertrieb gemacht haben. Das war natürlich irgendwie so ein Für und Wider in dem Sinne. Weil entweder macht der Bauleiter eigentlich Bauleitung oder der Vertriebler macht halt Vertrieb. Und da ist halt, ja, zwei Kerngebiete auf einer Person halt liegen lassen. Deswegen hatten wir uns damals erstmal hingesetzt und haben gesagt, wie sieht denn eigentlich unser ganzer Vertriebsprozess aus? Wie können wir den halt anpassen? Wie können wir den optimieren? Wie können wir auch an gewissen Stellen automatisieren? Und haben uns da dann zu entschlossen, jetzt einfach mal, 2019 gegründet. Jetzt haben wir 2025 nach 6 Jahren halt nicht nur zu sagen, wir wachsen jetzt halt mal organisch, sondern wir gehen jetzt halt auch mal so ein bisschen raus, installieren jetzt die ersten Vertriebler halt deutschlandweit und fangen jetzt auch mal an, anorganisch halt zu wachsen, weil wir halt auch merken, da ist halt ein riesiger Bedarf. Also ich war vor 2 oder 3 Wochen auf der Real Estate Arena in Hannover. Da war das Thema Stranglernierung halt allgegenwärtig. Da habe ich mit Produktpartnern dort gesprochen, die gesagt haben, wir uns sagen durchaus Kunden halt Aufträge ab, weil die sagen, wir brauchen das Budget für die Stranglernierung. Das war natürlich für mich super, super dankbar, weil ich halt wusste, ich glaube, wir stechen da gerade ein richtiges Wespennest rein.
Wie gesagt, also ich war früher hier selber ausführende Kraft. Ich habe eigentlich so ziemlich am Anfang oder in den Sternstunden von P&N kam ich mit dazu. Und wir sind ein cooler Inner Circle, sage ich mal so. Wir kennen uns alle von früher. Und ich habe dann so das Spraycoating-Verfahren habe ich bei uns halt angefangen. Vorher hatten wir andere konventionelle Rohrsanierungsmethoden angewandt. So ein Schlauchliner oder Kurzliner, das sagt vielleicht manchen was. Aber wir haben uns dann schon darauf spezialisiert, uns auch unser Steckenpferd, dass wir dieses Sprühschleuderverfahren machen. So, und ich würde mal sagen, von der Wichtung sind es aktuell so ja schon 70-80%, dass wir das dann im Tagesgeschäft bundesweit halt durchführen. Ja, und früher war ganz normal halt ein Baustellenalltag, wie man sich das bei handwerklichen Dienstleistern eben so vorstellt. Aber es ist schon was sehr Spezielles, dadurch, dass es auch ein Nischenprodukt ist und es hat ein bisschen was mit Chemie zu tun. Ne? Also wir haben da ein zweikomponentiges Polyesterharz, was man einbaut. Da braucht man schon ein gewisses Know-how. Und ich habe damals so ein bisschen in die Technik reingeschnuppert und mich dann halt tatsächlich auch drin verliebt. So. Und dann ist man samstags gegangen und dann ist man Sonntag in der Firma gewesen und dann hat man sich mit den Datenblättern beschäftigt und dann ist es so eine Liebe geworden zum Produkt. Und ja, daher kommt dann auch so ein bisschen unser Erfahrungsschatz und dann ist man natürlich auch gewachsen und es kamen mehr Leute hinzu und es haben sich Partnerschaften ergeben. Und ja, mittlerweile sind wir mit dem ProLine-System halt Marktführer in der Anwendung deutschlandweit. Und haben eigentlich eine interessante oder eine sehr wachstumsreiche Historie hinter uns.
Was ich sehr schön fand, dass wir hier schon sehr, sehr konkret geworden sind. Also sowohl von den Umfängen, den Preisen, der Verfahrensweise und so weiter. Ich habe jetzt tatsächlich auch gerade ein Objekt, wo dieses Thema ein bisschen aktuell geworden ist. Ein 10-Familienhaus in Weißenfels, also auch im ostdeutschen Raum. Oftmals ist wie bei mir auch eine Verwaltung dazwischen. Wie würdet ihr denn überhaupt erstmal zum Angebot kommen? Wie viel Aufwand ist da notwendig? Also wie würde man so ein Projekt jetzt bei euch angehen?
In der Regel muss man halt sagen, Stand jetzt kommen halt viele Leute auf uns drauf zu und sagen, hey, wir haben da ein Problem, könnt ihr uns vielleicht halt helfen? Das ist halt oftmals schon die Hausverwaltung, das ist oftmals halt ein Eigentümer. Was man halt sagen muss, natürlich ist es dankbarer, wenn man halt direkt irgendwie die Hausverwaltung gekoppelt mit dem Eigentümer halt hat, weil die Hausverwaltung organisiert es meistens, der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft gibt es halt frei. Ich glaube, Niklas, du kennst das selber, gerade irgendwie so Entscheidungsprozesse bei Eigentümerversammlungen, das dauert oftmals ein bisschen länger. Also wenn du natürlich denjenigen hast, dem halt ein komplettes Haushalt gehört, dann ist die Entscheidungsfindung da halt ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich, ja, steht und fällt das bei uns halt mit der Frage, gibt es schon eine Kamerabefahrung von dem Strang, ja oder nein? Wenn es die halt gibt, dann ist für uns natürlich super dankbar, dann sagen wir schick rüber. Unser Bauleiter guckt sich das an, wir schauen, was halt möglich ist. Wenn es die halt nicht gibt, dann geben wir ein Angebot ab für eine Kamerabefahrung. Wir arbeiten da einfach mit einer Tagespauschale. Rechnet dann halt wirklich nach dem tatsächlichen Aufwand halt ab, wie lange unsere Jungs vor Ort halt waren, stellen dann natürlich im Nachgang auch die komplette volle Dokumentation dann halt dem Auftraggeber halt zur Verfügung und geben dann halt den Ratschlag, hey, wie wir uns machen.
Darf ich kurz einhaken? Es gibt noch einen anderen Punkt, und zwar als Beispiel Hotellerie oder Krankenhäuser. Da ist es natürlich üblich, nach den Ebenen der Technik, dass Strangschemata vorhanden sind, Lagepläne, Grundrisse, Sanitärpläne und, und. Oftmals ist es auch so, dass wenn Kunden uns kontaktieren oder auch über den Vertrieb dann jeweilig der Kontakt entsteht und es sind Pläne vorhanden, dass das oftmals auch schon eine gute Grundlage ist, um dann irgendwie eine Kostenschätzung oder vielleicht sogar ein genaues Angebot abzugeben. Also manchmal reichen auch schon einfach Pläne aus. Im Regelfall ist natürlich eine Kamerabefahrung, so wie Yannick das schon richtig gesagt hat, immer löblich. Aber ja, ist 50-50, ne? Kommt drauf an. Aber ich sag, viele Wege führen nach Rom. Also da muss man ein bisschen flexibel sein.
Und um das vielleicht noch zu ergänzen, was dann natürlich noch ein ganz spannendes Thema wird, ist dann das Thema Ausschreibungen. Weil, wie Niklas schon gesagt hat, das ist sehr nischig. Das ist sehr unbekannt. Das ist dann halt nochmal ein anderes Thema, da dann halt im Ausschreibungsbüro halt anzurufen beim Auftraggeber und denen dann halt erstmal zu erklären, ey, also ihr müsst gar nicht aufreißen, also ihr könnt eigentlich komplett hier alle, ja, wie soll man sagen, alle Ausschreibungspositionen halt streichen. Wir haben da ein viel innovativeres Verfahren, was auch eine höhere Langlebigkeit in dem Sinne halt hat. Und das ist dann halt nochmal ein anderer Weg, ne? Da hast du Leute, die halt am Telefon sagen, boah, geil, habe ich voll Bock drauf. Und dann gibt's auch Leute, nee, wir reißen klassisch auf. Den Fall hast du natürlich auch. Es ist nicht so, dass wir an jeder Tür klopfen und jeder sagt, oh, cool, P&N-Kanaltechnik und mach das mal. Ne? Also so ehrlich muss man auch sein.
Jetzt merkt man, wenn man euch zuhört, du hast vorhin schon von der Liebe zum Produkt gesprochen, Niklas. Ihr habt immer mal wieder beiläufig erzählt, wie stark die Firma gewachsen ist. Also die ist ja massiv eigentlich explodiert wachstumsmäßig. Also das darf man ja an der Stelle vielleicht mal so formulieren. Was begeistert euch am meisten an eurem Arbeitsalltag? Also ich meine, in so einer Wachstumsfirma zu arbeiten, bringt bestimmt sehr viele Herausforderungen mit sich, aber auch sehr viele freudige Momente. Was sind so die schönsten Seiten daran?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir hatten das Glück in den Sternstunden von P&N, dass wir wirklich einen Kreis geschaffen haben, was so letzten Endes jetzt zu einer Familie gewachsen ist. Und diese anfängliche Dynamik, sage ich mal, die haben wir halt bis zum jetzigen Punkt übernommen und die werden wir auch weitertragen und jeder Einzelne von uns, also ich denke gern an die Zeiten zurück, als ich noch selber in der Ausführung oder als Vorarbeiter draußen auf der Baustelle war und es gab wirklich Tage, da warst du am Ende deiner Kräfte, aber hast letzten Endes trotzdem gelacht, weil jeder das Gleiche für den anderen wiederum getan hätte und es war auf jeden Fall diese zwischenmenschliche Dynamik, die einen oftmals auch immer weitergetrieben hat, aber halt auch die Faszination am Produkt. Ne? Also es ist ein super spannendes Thema und es macht auch Spaß, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne? Weil dieses Produkt, das ist, Leute wissen das nicht, die kennen den konventionellen Weg, Rohre auszutauschen oder im besten Fall halt irgendwie einen Schlauchliner, was halt schon seit Jahren in Deutschland präsent ist. Aber dieses Sprühschleuderverfahren, das ist halt eben diese Nische. Und es macht unheimlich Spaß, die Leute aufzuklären und die Vorteile von diesem Produkt halt einfach aufzuzeigen. Ja, denke ich mal, das ist so der Drive bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Yannick?
Kann ich mich zum Teil nur anschließen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr coole Community bei uns in der Firma. Also um das vielleicht nochmal zu ergänzen. Wir sind recht großer Eislöwen-Sponsor von den Dresdner Eislöwen. Das ist eine Eishockey-Mannschaft. Und haben da immer eine Loge zu Saisonzeiten, wo wir uns halt treffen können. Das sorgt halt auch dafür, also wir sehen uns teilweise halt 7 Tage die Woche, aber dann halt auch nicht irgendwie vereinzelt, sondern also ich kann jetzt nur dafür sprechen, wir haben uns irgendwie vor ein paar Wochen haben wir uns irgendwie mit 12 Leuten morgens 8 Uhr an einem Sonntag zum Golfen getroffen. Ne? Also das musst du halt auch erstmal hinbekommen, dass da halt jeder Bock hat, an so einem Tag um die Uhrzeit zu sagen, hey, ich gehe jetzt an dem Tag auch nochmal mit meinen ganzen Kollegen da halt los und wir haben da eine coole Zeit. Also das spricht schon, ich glaube, sehr, sehr viel für unsere Community halt in der Firma, dass das halt echt passt. Zum anderen, was Niklas schon gesagt hat, wir haben halt ein Produkt, da haben wir nicht so viel Konkurrenz. Also wenn ich da dann halt irgendwie mal auf der Messe stehe mit so einem Musterstück oder halt mal zu einem Kunden fahre mit einem Musterstück und ich drücke dem im Endeffekt nur dieses Musterstück in die Hand, da muss ich gar nichts mehr gesagt haben. Da ist der halt so durchbegeistert und sagt halt, hey, das ist jetzt euer Produkt. Und dann sagen wir, ja, also wir sprühen halt ein neues Rohr in dein altes Rohr und du hast halt 40 Jahre wieder Ruhe. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Kommen wir zu eigentlich der wichtigsten und auch meistens der letzten Frage in unserem Podcast. Wenn ihr den Menschen da draußen, es kann was mit eurem Themenbereich zu tun haben, muss es aber nicht, kann einfach was mit Menschsein zu tun haben oder mit Immobilien oder sonstigen, was mitgeben könntet, dürftet, was wäre das? Ihr dürft gerne auch jeder dazu antworten.
Ich fange mal an. Ich glaube, kurz und knapp, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und man sollte die Augen, weil ich glaube, viele sind so alt eingeschossen und sind immer nicht so offen für neue Sachen, auch mal einen neuen Weg gehen, ne, und sich mal auf neue Dinge einlassen. So, vor allem, wenn man die Sachen auch dokumentarisch auflegen kann und wenn es da dazu Prüfungen gibt und alles dokumentiert ist, ne, sich auch mal auf neue Wege einlassen.
So, jetzt haben wir tatsächlich Niklas mein Part geklaut. Nee, ich wollte nämlich auch über das Thema sprechen, in dem Sinne halt einfach mal prophylaktisch halt reinzuschauen, ne? Weil ich glaube, ja, da gerade in dem Thema halt mal reinzuschauen vorher, bevor es nicht zu spät ist, kann da, glaube ich, sehr viel Zeit, Kosten und Stress halt ersparen.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit jetzt genommen habt, wir da jetzt auch nochmal ein paar tiefere Einblicke bekommen konnten in ein Thema, womit sich der ein oder andere Immobilieninvestor inklusive mir wahrscheinlich proaktiv sonst nicht befassen würde. Von daher sehr, sehr spannend, da mal so reinzugehen, die Chancen und Möglichkeiten abzuwägen und vor allem, dass man dann einen Gedanken oder eine Idee schon mal hat für den Fall der Fälle, an wen kann ich mich wenden, welche Verfahrensweisen sind da möglich. Von daher vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den weiteren Austausch und wenn wir das Projekt, was ich gerade angesprochen habe, auch mal gemeinsam angehen, dann können wir sicherlich auch nochmal so ein Praxisbeispiel mit einfließen lassen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank.